Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Ihr auf dem Weg nach Hause von der Arbeit oder der Uni, ihr sitzt in der Küche oder auf dem Sofa, braucht ein Update, wir geben euch eins. In Berlin, da waren heute 100 Beamte im Einsatz, um aufzupassen, dass alles friedlich abläuft. Die Klimaschutzaktivisten der letzten Generation hatten Proteste angekündigt. Wir fragen heute mal nach, warum man denn so wenig von deren Forderungen mitbekommt. Man redet ja in erster Linie nur übers Festkleben. Schafft's die Gruppe einfach nicht, ihre Message zu droppen? Das frage ich Lilly Schubert. Sie ist die Pressesprecherin der letzten Generation.
Wir richten uns in dem Moment natürlich nicht unmittelbar an die Menschen, die beispielsweise im Stau stehen und blockiert werden. Das ist klar, dass die Person in dem Moment erstmal verärgert ist. Was wir aber sehen, ist, dass wir eben es schaffen, seit Monaten, seit über einem Jahr diese Debatte im Land einfach auszulösen. Es wird sich drüber aufgeregt.
Außerdem schauen wir schon mal auf Freitag. Von 3 Uhr morgens bis 11 Uhr vormittags fahren nämlich die Busse und Bahnen nicht. Die Eisenbahnverkehrsgewerkschaft EVG hat einen Warnstreik angekündigt.
Ja, also das wird schon deutlich zu spüren sein. Von dem Warnstreik betroffen sind Fern-, Regional- und S-Bahn-Züge im ganzen Land.
Amelie Fröhlich aus unserem Team mit den Infos für euch. Und Probleme beim Download in NRW. Da werden die schriftlichen Abi-Prüfungen in einigen Fächern auf Freitag verschoben. 2 Nächte länger schlecht schlafen, 2 Tage länger lernen und jede Menge Adrenalin. Was vor Prüfungen in unserem Körper passiert, auch das hört ihr heute bei uns.
Deutschlandfunk Nova.
Wir schauen schon mal ein bisschen voraus auf den Freitag diese Woche. Am besten bleiben wir nämlich da, wo wir sind am Freitag. Geht natürlich nicht bei jedem, aber ihr habt es schon gehört, bei der Bahn und auch im Flugverkehr stehen wieder Warnstreiks an. Amelie Fröhlich aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion hat die Infos für euch. Fass nochmal zusammen, Amelie, auf was man sich da einstellen muss.
Ja, also ich fange mal mit dem Warnstreik bei der Bahn an. Gestern Abend war das schon so ein bisschen durchgesickert, heute Morgen dann die Gewissheit. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, kurz EVG, will am Freitag, also übermorgen, den Schienenverkehr deutschlandweit lahmlegen. Das ist das 2. Mal in diesem Jahr. Und die EVG ruft alle ihre Mitglieder bei der Deutschen Bahn und in weiteren rund 50 Bus- und Bahnunternehmen zum Warnstreik auf, und zwar zwischen 3 Uhr morgens und 11 Uhr vormittags am Freitag.
Also den frühen Morgen und eben den Vormittag betrifft das. Wie groß werden die Auswirkungen sein?
Ja, also das wird schon deutlich zu spüren sein. Von dem Warnstreik betroffen sind Fern-, Regional- und S-Bahn-Züge im ganzen Land. Die Deutsche Bahn hat gesagt, dass sie den Fernverkehr komplett einstellt. Ab 13 Uhr soll er zwar wieder anrollen, aber die Auswirkungen, die werden noch bis in den Abend hinein spürbar sein. Das liegt daran, dass die Fernzüge am Morgen nicht auf die Schiene gebracht werden können. Und im Regional- und S-Bahnverkehr müssen Reisende und Pendler auch bis zum Nachmittag so etwa mit Einschränkungen rechnen.
Wir haben es ja schon gesagt, Amelie, das ist ja bei weitem noch nicht alles, denn auch im Flugverkehr wird gestreikt am Freitag.
Ganz genau, morgen und übermorgen, um genau zu sein. Die Gewerkschaft Verdi hat im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes an den Flughäfen Köln-Bonn, Düsseldorf und Hamburg zu Warnstreiks aufgerufen. Und auch am Flughafen Stuttgart wird es einen Streik geben, aber da nur morgen. Insgesamt müssen sich Passagiere an diesen Flughäfen auf Verspätungen und auch auf Ausfälle einstellen. Nach aktuellem Stand werden an den Airports hunderte Abflüge gestrichen. Zehntausende Fluggäste sind betroffen. Der Hamburger Flughafen zum Beispiel, der hat schon gesagt, dass er alle Abflüge am Donnerstag und Freitag cancelt. Verdi will mit dem Streik erreichen, dass Beschäftigte an Flughäfen besser bezahlt werden, vor allem nachts, am Wochenende und auch an Feiertagen. Und die Gewerkschaft verhandelt am Samstag mit Bund und Kommunen über einen Schlichtungsvorschlag im öffentlichen Dienst. Sollte es dabei keine Einigung geben, sind eine Urabstimmung und auch unbefristete Streiks möglich.
Jetzt haben wir das mitbekommen, letzter Streik Ende März, da hing das auch so zusammen, Bahn- und Flugstreiks, so wie jetzt auch, ja?
Aber dieses Mal, sagt die Eisenbahngewerkschaft EVG, ist das Zufall, dass auch Verdi am Freitag zum Warnstreik an den Flughäfen aufruft. Es habe keine Abstimmung zwischen den Gewerkschaften gegeben. Das ist also anders als im März. Insgesamt werden die Auswirkungen auch nicht so krass sein wie Ende März. Der Streik da ging ja 24 Stunden und bei den Bahnen wird dieses Mal ja deutlich kürzer gestreikt. Allerdings ist Freitag natürlich auch der Hauptreisetag. Der Personalvorstand der Bahn, Martin Seiler, der ärgert sich daher auch sehr.
Also dieser Streik ist völlig unnötig, völlig unnütz. Es werden Hunderttausende von Pendlerinnen und Pendlern, die am Wochenende nach Hause fahren wollen, unnötig in Mitleidenschaft gezogen. Das wäre das ganze Wochenende den Menschen verdorben. Die EVG hat Maß und Mitte völlig verloren.
Ja, das sieht EVG-Vorstandsmitglied Cosima Ingenschein natürlich völlig anders.
Wir warten jetzt schon seit 8 Wochen. Seit 8 Wochen läuft die Verhandlungsrunde und wir haben bisher nichts Verhandlungsfähiges bekommen. Irgendwann müssen wir den Druck erhöhen, damit wir dann auch verhandlungsfähige Angebote haben.
Die EVG verhandelt gerade in zweiter Runde nach und nach mit rund 50 Eisenbahnunternehmen. Mit der Deutschen Bahn ist das nächste Treffen dann für nächste Woche Dienstag angesetzt.
Also wenn ihr unterwegs sein solltet diese Woche, dann müsst ihr euch auf Schwierigkeiten einstellen. Vor allem Ende der Woche die Bahn. Die hat für Freitag Warnstreiks angekündigt. 21.04. Das ist das Datum da. An den Flughäfen Köln, Bonn, Düsseldorf, Hamburg wird morgen und zusätzlich dann eben auch am Freitag schon gestreikt. Freitag ist aber auch der Flughafen Stuttgart betroffen. Das Update, wo überall mit Beeinträchtigungen zu rechnen ist, hat Amelie Fröhlich uns gegeben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heizungstausch. Das klingt so ein bisschen nach Dating-Show. Ich tausche meine alte Öl gegen deine neue Gas. Wobei Gas ja nicht so neu ist. Soll aber eher in die Richtung aus alt macht dann wirklich neu gehen. Vorschlag dazu kommt aus dem Bundeswirtschafts- und Klimaministerium. Ein Gesetz zur Förderung umweltfreundlicher Heizungen. Und heute, an diesem Mittwoch, sagt das Bundeskabinett Ja dazu. Das heißt, ab nächstem Jahr, da dürfen nur noch Heizungen eingebaut werden, die zu 65% mit erneuerbaren Energien funktionieren. Das sind dann zum Beispiel Wärmepumpen. Da gibt es aber auch ein paar Ausnahmen, erklärte uns Christopher Jenert aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
Teilweise wären da aber auch parallel noch Öl- und Gasheizungen erlaubt. Hauptsache, am Ende kommt man auf diese 65%. Spätestens 2045 sollen dann aber alle Öl- und Gasheizungen verschwunden sein. Jetzt wurden aber auch einige Ausnahmen geregelt, weil es gab ja auch viel Kritik am Gesetz. Zum Beispiel gilt eine Ausnahme für Menschen, die über 80 sind und in ihrem eigenen Haus wohnen. Die sollen von dieser Pflicht ausgenommen werden, genau wie auch Menschen, die vom Staat finanziell unterstützt werden.
Ein Gesetz mit Ausnahmen, aber auch ein Gesetz, das sozial ist. Und den Zwang zum Tausch, den soll es ohnehin nicht geben, laut Bundesbauministerin Clara Geiwitz von der SPD.
Wichtig ist, dass dieses Gesetz dazu führen wird, dass wir in Deutschland unsere Heizung modernisieren. Es wird nicht dazu führen, dass jemand ohne Heizung da sitzt und es wird auch nicht dazu führen, dass Menschen gezwungen sind, ihr Haus zu verkaufen, weil sie sich nicht an die Anforderungen dieses Gesetzes halten können.
Es gibt auch ein Goodie von der Bundesregierung. Wer sich nämlich schon jetzt für eine klimafreundliche Heizung entscheidet, der bekommt bis zu 10% Bonusförderung. Wer Sozialleistungen bezieht, kriegt dann 20% Förderung obendrauf. Heißt, insgesamt sind 30% an Förderung drin. So der Plan der Bundesregierung. Und die Opposition, die krittelt natürlich.
Die Union sagt zum Beispiel, wenn das so durchgeht, dann könnte das ein großes Chaos werden. Aber wichtiger in dem Zusammenhang ist die FDP, weil direkt nach dem Kabinett hat der Finanzminister Christian Lindner schon getwittert, er erwarte, dass der Bundestag noch Änderungen vornimmt, gerade wenn es um die Finanzierbarkeit und auch die Umsetzbarkeit des Ganzen geht. Also die FDP offenbar noch nicht einverstanden. Das ist schon ungewöhnlich nach so einem Kabinettsbeschluss, zeigt aber, bei der ganzen Sache ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Soweit die Hintergründe zu dem, was heute im Bundeskabinett Thema war, das sogenannte Gesetz zur Förderung umweltfreundlicher Heizungen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Biologie, Chemie, Ernährungslehre, Informatik, Physik, Technik, schriftliches Abi in diesen Fächern. Es war eigentlich heute an den Schulen in Nordrhein-Westfalen geplant. Es kam anders.
Jetzt ist genau das passiert, was hätte eigentlich nie passieren dürfen. Wir mussten die Abiturklausuren, die für heute, den 19. April, angesetzt waren, leider verschieben.
NRW-Schulministerin Dorothee Feller von der CDU entschuldigt sich für die Panne.
Das ist sehr, sehr ärgerlich.
Nur ein Drittel der Schulen konnten gestern die Prüfung erfolgreich vom Server runterziehen. Server von einem externen IT-Dienstleister. Von 900 Schulen ist es laut Ministerium nur 300 gelungen. Deshalb eben heute keine Prüfung, wie wir gerade gehört haben. Freitag der neue Termin, betroffen 30.000 Schülerinnen und Schüler. Was macht das mit dem Körper? Nochmal warten, nochmal Adrenalin-Anlauf. Deutschlandfunk Nova-Reporter Matthias von Lieben hat sich das mal genauer angeschaut, denn wir kennen ja alle die Situation.
Jetzt ist es bald soweit. Nur noch wenige Stunden bis zur Prüfung. Morgen wird abgeliefert, muss abgeliefert werden. Ich kann nicht einschlafen, die Hände schwitzen und mein Herz bebt, wenn ich nur dran denke.
Ja, ist natürlich eine sehr stressige Situation, wenn man jetzt kurz vor einer Prüfung steht, vor allem wenn man sich länger darauf vorbereitet hat.
Bestätigt Neurowissenschaftler Henning Beck. Aber so ein gewisses Stresslevel, meint er, brauchen wir halt auch einfach.
Diese Vorstellung, ich gehe locker in eine Prüfung rein, das ist so ziemlich das Falscheste, was man machen kann. Man braucht so eine Grundnervosität, so eine Grundanspannung braucht man, um tatsächlich auch in so einer Situation, wo die Zeit knapp ist, wo man Leistung bringen muss, dass man dann tatsächlich auch dafür bereit ist.
Dass wir unsere Aufregung in Stresssituationen in Leistung umwandeln, dafür sorgt unser Gehirn.
Wenn man jetzt längere Zeit so ein stressiges Ereignis wie eine Abschlussprüfung vor Augen hat, wird natürlich Cortisol ausgeschüttet, weil die Anspannung über Tage steigt, kurz vor der Prüfung auch Adrenalin. Aber so unmittelbar vor der Prüfung sind wir durch diese Substanzen, Noradrenalin, Adrenalin, auch Cortisol, genau auf Leistung eingestellt.
Ja, und diese ausgeschütteten Hormone, die sorgen für viel mehr Tempo bei unserem Herzschlag. Mehr Sauerstoff wird in unser Blut gepumpt und damit auch ins Gehirn und in die Muskeln. Wir fokussieren dadurch besser, reagieren schneller, sodass wir im Hier und Jetzt, also in der Prüfung, on point abliefern können. Aber auch nur, wenn nicht so viele davon ausgeschüttet werden und dann die Synapsen im Gehirn blockieren.
Und man kann dann so gestresst sein, sich nur noch auf den Moment konzentrieren, dass man eigentlich gar nicht mehr dann auf einmal funktioniert. Als wärst du völlig, völlig übersteuert in diesem Moment.
Sehr viel los bei uns im Gehirn.
Und jetzt kommen wir und bringen das alles durcheinander.
NRW-Schulministerin Dorothee Feller.
Es ist uns ein großes Malheur passiert. Wir mussten halt entscheiden, dass wir die Abiturfächer, die Abiturprüfungen, die für heute, 19. April, angesetzt waren, verschieben mussten auf Freitag wegen einer massiven technischen Störung.
Gerade an die betroffenen SchülerInnen richtete sie ein fettes Sorry für die zusätzliche Belastung, den zusätzlichen Stress. Aber so wirklich happy sind die damit nicht.
Ich bin enttäuscht auf eine Art. Also ich wäre für heute vorbereitet gewesen. Ich hätte das gerne heute geschrieben, aber ja, sollte nicht stattfinden.
Ja, ein bisschen schade, weil man schon auch vom Kopf her gut vorbereitet war und sich schon gut auf diese Konzentration, dieses Wettbewerbsgefühl eingestellt hat und jetzt die ganze Lockerung und so einem so ein bisschen aus dem Flow rausnimmt.
Es wird dann tatsächlich so sein, dass kurzfristig diese Anspannung abfällt.
Das ist nochmal Neurowissenschaftler Henning Beck.
Und das ist gefährlich, weil in diesem Moment kann es so ein neues Framing im Kopf entstehen, so eine neue Einstellung, ah ja, jetzt muss ich mich wieder neu aufbauen, jetzt muss ich wieder neu sammeln und sowas. Und dieses kleine Loch, was dann entsteht, das kann dazu führen, dass man tatsächlich weniger Leistung dann abrufen kann. Also die Kunst, es wieder neu aufzubauen, diese Spannung, das ist wirklich etwas schwieriger, als wenn man jetzt über Wochen und Tage sich darauf vorbereitet hat.
Ist aber Typsache. In so ein Loch zu fallen ist kein Muss. Kann auch befreiend sein und den Prüfungsstress ein bisschen wegnehmen.
Ich bin tatsächlich eine Person, die ist in Prüfungen sehr, sehr nervös. Dementsprechend nervös war ich halt auch gestern Abend. Ich hätte mir schon gewünscht, die Klausuren heute zu schreiben, weil dann habe ich es halt hinter mir. Aber die 2 Tage, finde ich persönlich, machen es jetzt auch nicht mehr aus. Und dann hat man noch ein bisschen mehr Lernzeit, also von daher ist auch okay.
Aber jetzt so auf dem zweiten Blick finde ich es auch ganz gut. Jetzt gehe ich erstmal wieder in Ruhe daran und muss mich nicht mehr so stressen.
Und genau diese Einstellung, die kann dann laut Henning Beck dazu führen, dass wir wieder denkoffener werden. Nicht mehr Angst haben vom Choking under pressure, dem Versagen unter Druck, sondern neue Kraft draus ziehen.
Wenn ich das Beste daraus ziehen will, frame es um, also deute es um und sage, okay, ich muss mich jetzt neu sammeln, aber ich habe, das Gute ist, ich habe ein bisschen Druck weggenommen von diesem Tag. Ich hatte schon meinen Stress quasi einmal durchlebt und ich gehe jetzt in die Prüfung rein und bin vielleicht ein bisschen denkoffener, schaue mir 1-2 Sachen nochmal an, die ich nicht so genau wusste und bin dann vorbereitet und dann kann ich meine Leistung bringen.
Aber selbst mit richtig guter Vorbereitung und weniger Stress, auch am Freitag gehört Lampenfieber natürlich wieder dazu. Adrenalin und Stress. Für Prüfungen brauchen wir das einfach. Vorausgesetzt, sie finden tatsächlich statt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist eine klare Ansage. Wir bringen Berlin zum Stillstand. Gesagt haben das die Klimaschutzaktivisten der letzten Generation. Sie wollen ja, dass die Regierung mehr gegen die Klimakrise unternimmt und haben schon einiges getan. Festgeklebt auf der Straße, das Grundgesetzdenkmal beschmiert, Kartoffelbrei aufs Kunstwerk. Diese Aktionen haben für Aufsehen und auch für Unverständnis gesorgt, auch bei den Berlinerinnen und Berlinern.
Ich finde es halt blöd, dass es auf den Rücken der Bürgerinnen und Bürger ausgetragen wird.
Ich muss sagen, ich verstehe es. Und ich habe ehrlich gesagt da mehr Verständnis für die Leute, die einfach verzweifelt sind, weil seit 20 Jahren gesagt wird, wir machen was und immer ist was anderes wichtig.
Ich finde eigentlich, dass die Leute, die jetzt sich da festkleben, anders angegangen werden müssten. Also da müsste natürlich die Polizei also entschlossener eintreten.
Also durchaus auch gemischtes Meinungsbild. Wir haben uns gefragt, warum kommt die eigentliche Message, die diese Aktivistengruppe hat, denn es gibt ja konkrete Forderungen, nicht durch. Besprechen wir das mal mit Lilly Schubert. Sie ist Pressesprecherin bei der Letzten Generation und jetzt bei mir am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Schubert.
Hallo.
Was steckt hinter dieser drohenden Ankündigung, Berlin lahmzulegen?
Ja, also Sie haben das ja gerade schon schön den ersten Teil dieser Ankündigung formuliert. Die geht ja noch weiter. Wir sagen ja ganz klar, wir legen Berlin lahm, um die Bundesregierung zum Aufbruch zu bewegen. Und das ist eben auch ganz klar, an wen sich unser Protest richtet, nämlich an die Bundesregierung, die ja verfassungsrechtlich daran gebunden ist, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Und wir eben in den letzten Jahren und Monaten sehen konnten, dass das eben in keinster Weise passiert. Da ist kein Plan. Jetzt werden die Sektorziele, also die Ziele, die die einzelnen Verkehrssektoren beispielsweise haben, eben auch noch aufgeweicht. Das heißt, da muss einfach so doll nachgezogen werden und da muss eben auf die Bremse getreten werden, was unseren CO2-Ausstoß deutschlandweit angeht.
Jetzt geht es da, wenn ich das so raushöre, darum lahmlegen, den Verkehr lahmzulegen in Berlin. Der eigentlich den Verkehr in Deutschland regeln soll, Volker Wissing von der FDP, Bundesverkehrsminister, sagt heute aber gegenüber Medien, dass es überhaupt keinen Austausch gibt. Er würde sich das gerne wünschen, aber die letzte Generation, von der kommt nichts. Warum nicht?
Das stimmt tatsächlich gar nicht. Also da erkennt man auch schon eben wieder zum Teil Dinge verzerrt werden von der Politik einfach an Faktenlage. Wir haben schon mit FDP-Politikern gesprochen, auch mit FDP-Politikern aus dem Bundestag und haben auch Volker Wissing schon mehrfach Gesprächsangebote gemacht, die aber bis dato immer abgelehnt wurden.
Okay, da redet man anscheinend aneinander vorbei. Jetzt gibt es aber nichtsdestotrotz konkrete Forderungen der letzten Generation. Tempo 100 auf den Autobahnen, dauerhaftes 9-Euro-Ticket ist da zu lesen für Bus und Bahn. Ein Gesellschaftsrat mit 160 gelosten Mitgliedern, die dann das Ende der Nutzung von fossilen Brennstoffen bis 2030 planen soll. Warum wird das bei den Protesten denn nicht vermittelt, sondern alles, was hängen bleibt, ist der Kleber?
Ja, also tatsächlich vermitteln, weil wir geben uns ja große Mühe, das bei den Protesten und auch in so Interviews wie jetzt eben zu vermitteln. Wir tragen immer ganz klar die Forderungen auf den Bannern dabei, machen ja auch selber Medienarbeit, was da aber, glaube ich, eben eine ganz große Rolle spielt.
Aber die Forderung heute auf den Bannern war ja nicht zu lesen, sondern heute auf den Bannern in Berlin war ja nur, ich glaube, da ging es um ein Grundgesetz, das irgendwie eingehalten werden soll. Da ging es ja nicht um Tempo 100 oder um diesen Gesellschaftsrat.
Ja, das ist ja die größere Geschichte im Prinzip, in die unsere Forderungen auch einzubetten sind. Also wir befinden uns eben einfach in einer Krise, in einer Klimakrise, aber auch in einer Medienkrise, wenn wir jetzt gerade darauf eingehen wollen, warum zum Beispiel diese Forderungen eben oft auch nicht behandelt werden. Und dieser Gesellschaftsrat ist eben der Lösungsvorschlag, den wir machen. Eine Lösung, wie wir eben mit mehr BürgerInnenbeteiligung demokratisch aus dieser Krise rausfinden können. Was ja aber überhaupt nur nötig ist, da eben unsere Bundesregierung sich nicht ans Grundgesetz hält, in dem eben festgeschrieben ist, dass wir alle Recht auf Zukunft und Recht auf Leben haben, was eben durch die Klimakrise so massivst gefährdet wird.
Aber die Leute diskutieren ja doch in erster Linie über den Protest und nicht über den Klimaschutz.
Ja, ich denke ehrlich gesagt, dass das nicht so ist. Also wir sehen ja, ich bin jetzt in dieser Radiosendung beispielsweise bei Ihnen und was
aber
wir
die
eben
Person,
schaffen,
die zum Beispiel jetzt im Stau steht, ja, die irgendwie merkt, es geht nicht mehr voran, weil sich jemand auf der Straße festgeklebt hat, die kriegt ja gar nichts davon mit, was irgendwie die letzte Generation fordert, sondern die sieht erstmal nur, ich komme nicht von A nach B und da sitzt jemand auf der Straße, der auch nicht irgendwie erklärt, was er macht.
Ja, das stimmt. Also das ist auch immer das, was wir sagen. Wir richten uns in dem Moment natürlich nicht unmittelbar an die Menschen, die beispielsweise im Stau stehen und blockiert werden. Das ist klar, dass die Person in dem Moment erstmal verärgert ist. Was wir aber sehen, ist, dass wir eben es schaffen, seit Monaten, seit über einem Jahr diese Debatte im Land einfach auszulösen. Es wird sich drüber aufgeregt und entsprechend aber eben ja in jedem Satz, in jedem Interview, in jedem Bericht auch gesagt, okay, das sind die Klimakleber. Also wofür sitzen die da eigentlich?
Aber ist das nicht, Entschuldigung, populistisch? Also wenn man nur Aufmerksamkeit generieren will und es gar nicht um die Vermittlung von Inhalten geht, dann ist das doch ein Stück weit zu kurz gedacht.
Na, um die geht's ja genauso. Also das ist natürlich immer der Schritt, der dem praktisch folgt. Wir reden jetzt drüber. Und es ist eben so, Proteste, die in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten stattgefunden haben von verschiedensten Gruppen, die auch direkt sehr viel inhaltlicher gegangen sind und sich direkt mit der Botschaft, mit dem Inhalt an den Straßenrand gestellt haben, vor den Bundestag gestellt haben.
das kommt nicht an. Also diese Menschen werden eben nicht zum Gespräch geladen. Das haben wir gesehen. Man muss überhaupt erstmal diesen Druck auch schaffen, um ins Gespräch zu kommen, um eben auch einfach diese unfassbare Dringlichkeit offenzulegen.
Und warum geht man dann nicht an die Verursacherinnen und Verursacher ran? Es gibt andere Umweltschutzorganisationen, die das ja stärker machen. Also wenn man zum Beispiel nur an Greenpeace denkt, dann wird sich an Boote festgekettet, um Walfang zu verhindern. Also warum trifft es dann die Menschen im Alltag und nicht die, die ausschleudern?
Ja, also das ist super, was andere Gruppen und andere Menschen in den vergangenen Jahren geschaffen haben. Seien das Greenpeace, seien das Fridays for Future, seien das auch bestimmte andere Kampagnen. Das Ding ist, das machen wir ja auch. Also wir, wie gesagt, wir machen genauso Gesprächsangebote für PolitikerInnen. Wir gehen auch dahin, uns wird ja häufig gesagt, geht doch ins Regierungsviertel. Auch da sind wir. Auch die nächsten Tage werden wir uns auf Regierungsviertel konzentrieren. Das reicht eben nicht aus. Also das ist eben genau das, weswegen wir so aktiv auf die Straße gehen und so unignorierbar sein müssen, weil eben ansonsten diese Proteste, die nicht erstmal unterbrechen, die nicht erstmal disruptiv sind, ignoriert werden.
Und nur nochmal für den Hintergrund, Frau Schubert, wo wir Sie gerade erreichen, weil das so ein bisschen aufgrund der Tonqualität auch zu hören war. Ist das ein Camp?
Nee, das ist kein Camp. Wir sind hier an einem Ort, es tut mir leid, dass man das im Hintergrund hört.
Alles gut, nein, nur, ich will es nur erklären.
Wir sind hier in Berlin an einem Ort, wo wir oder eben alle Menschen, die gerne mit uns ins Gespräch kommen möchten oder sich auch an den Protesten schon beteiligen oder beteiligen möchten, abends zusammenkommen und gemeinsam Abendessen können. Da wird jetzt gerade im Hintergrund schon aufgebaut.
Danke fürs Gespräch. An dieser Stelle interessant zu hören. Lilly Schubert, die Pressesprecherin der letzten Generation. Einen schönen Abend wünsche ich noch.
Danke, ebenso.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So, hier ist auch Schluss mit lustig bei uns, denn wir verköstigen jetzt was. Hintergrund dieser Verköstigung im Radio, dieses Radioexperimentes ist, dass ein ganzes Einkaufszentrum in München gestern geräumt werden musste wegen Stinkalarm. 8:20, die Polizei und Feuerwehr wurde gerufen am Morgen, beißender Gestank dort. Feuerwehr kam, hat alles durchsucht und am Ende war es eine Durian, diese Frucht, außen grüne Stacheln und innen gelbes Fruchtfleisch. Die wurde im Supermarkt verkauft und die hat ja die Eigenart, dass sie eben stinkt. Daher der Zweitname Stinkfrucht. Und das wollten wir mal als Anlass nehmen, weil Christian Schmidt aus unserem Team ja auch ein unfassbar guter Koch ist, das zu verköstigen. Mhm. Und weil wir heute ja eine größere Runde sind, haben wir gedacht, komm, noch ein Wollmacher, der Technik ist auch noch mit dabei. Stefan Gehrig kommt auch noch ins Studio, will auch
lecker
mal...
Lecker fein,
mit
ja.
Fein. So. Und du sagst jetzt, hier hast du verschlossene Behälter. Dieses macht schon mal Angst.
Ja, luftdicht verschlossen erstmal. Wir wollen im Sender jetzt noch nicht Alarm auslösen. Mhm. Unter anderem Durian ist da drin. Das checken wir auch gleich mal, wie wir den Ruf der Stinkfrucht vielleicht irgendwie doch noch ein bisschen retten können mit ein, zwei Tricks.
Aha, aber wir machen das ein bisschen breiter. Ne? Was hat denn die Welt der stinkenden Lebensmittel eigentlich so im Petto?
Oh, vieles, sehr vieles. Also fast an jeder Ecke der Welt hat irgendjemand ein Lieblingsstinke-Lebensmittel. Ne? Durian kommt aus Südostasien, aus China gibt es zum Beispiel Stinke-Tofu, aus Japan haben wir Kimchi. Da spielt Fermentation eine Rolle, ne? Wichtig, um Lebensmittel haltbar zu machen. Aber auch die nordischen Länder haben es gerne stinkig. Da ist am meisten Fermentation plus Fisch. Mhm. Es gibt ja diesen Gammelhai aus Island, der heißt da auch wirklich so Gammelhai. Aber the winner im Stinke-Game ist auf jeden Fall Schweden. Da kommt Surströmming her, fermentierter Hering, in Dosen abgefüllt, gilt als das am meisten stinkende Lebensmittel der Welt.
Und ein den Klassiker. Kennst du ja. Ein Klassiker, den hatten wir damals in der WG auch. Mhm. Mehrfamilienhaus und du hast es noch unten im Heizungskeller gerochen, als bei uns in der Küche mal eine Dose aufgemacht wurde. Das ist Milchsäure.
Es muss ganz, ganz schlimm sein.
In eingelegter Hering, in dieser Milchsäure und dann gärt der vor sich hin und dann ist irgendwie vorbei. Norman ist ja Experte bei uns für Harzer Roller.
Ja, er oder? Mag das sehr gerne.
Der Harzer Roller ist super.
Das ist dein Lieblingsstinkteil. Stefan Gehrig zieht nur die Nase hoch, hat eigentlich nichts, was er... Okay, gut. Er verkostet
nichts, was stinkt.
Gut.
Aber Harzer ist noch gesund. Das.
Ja, gut. Vitamin.
Süßströmming bestimmt auch. Nur können wir den hier nicht aufmachen. Also wir haben Alternativen. Okay. Ja. Es muss auch nicht nur Fisch sein. Ne? Man kann auch mit Käse natürlich alarmierende Zustände herstellen. Und das wäre jetzt an dem Punkt, würde ich mal die erste Verpackung öffnen. Hier, rüber. Alter.
Hier, nimm das rüber zu dir.
Sieht fein raclettiert aus, also zerlaufen.
Ja, da stand eine Weile draußen.
Das ist
Epoisse-Käse, 6 Wochen gereift nur und schon so abgefahren stinkig.
Schwefelig auch ein bisschen.
Ja,
ne?
Kommt aus dem Burgund, sieht jetzt oberflächlich gesehen so aus wie ein Camembert oder so, nur mit roter Rinde. Aber innen ist er schon richtig cremig, schleimig und der stinkt halt wie Sau.
Der stinkt nicht.
Du bist ja auch Käsefan. Deswegen ist deine Nase wahrscheinlich schon völlig gewöhnt an solche Gerüche. Aber hier sind ja.
Er ist abgestumpft.
Also er sieht schlimmer aus, als er riecht.
Bakterien sind ja schuld, ne? Damit das,
ja,
hier
das ist,
so.
Bei dem Käse ist es eine sogenannte Rotschmierereifung. Der Epoisse, der wird beim Reifen regelmäßig in Brandy gewaschen. Durch diese Schnapswäsche wachsen halt spezielle Bakterien und diese Bakterien erzeugen Enzyme.
Okay.
Die essen die Proteine da drin und die Fette im Käse, zersetzen das. Also am Ende sind die Bakterien schuld, dass es so stinkt, aber auch, dass der Käse so schön cremig ist.
Jetzt ist die Durian dran. Christian, du hast dreierlei davon mitgebracht.
Ja, einmal in roh, einmal als Pfannkuchen und einmal als Eis. Mhm. Wollen wir mal die rohe aufmachen?
Ja, machen wir die Box auf.
So, pass auf.
Gib mal rüber.
Ah, fuck. Das ist so ekelhaft.
Rohe, also das ist quasi eine rohe Frucht.
Sag du, wie es riecht.
Uiuiuiui. Das ist Zwiebel, ein bisschen drin.
Ja, sowas Käsiges hat es auch.
Mülleimer im Sommer.
Mülleimer im Sommer. Ich finde es auch so ein bisschen wie Babykotze vielleicht. Also ich stelle es mir zumindest so vor, Babykotze. Bei der Stinkfrucht ist es so ein bisschen Chemie, was da drin passiert. Das sind Schwefelverbindungen, Schwefelwasserstoff haben wir. Das lässt die Durian so ein bisschen nach faulen Eiern riechen. Methanthiol haben wir auch. Das riecht so nach Mülltonne, ne? Wie verfaultes Fleisch und Gemüse, so süßlich auch. Und Ethanthiol, das erinnert an die Zwiebel. Das haben wir alles in der Durian, deshalb dieser Geruch. Ey,
lass es uns auf eine andere.
Hast du dir
schlimmer vorgestellt?
Ah, wir machen es wieder zu, okay?
Du bist ja der Roller der Runde. Lass es uns auf eine andere Ebene heben. Mhm, was will uns die Pflanze damit sagen?
Würde ich auch irgendwie fragen, ne? Also es hat eine ökologische Funktion. Flughunde zum Beispiel mögen diesen Gestank. Aha. Die essen die Durian sehr gerne und verteilen dann über ihren Kot die Samen. Also Flughunde haben halt einfach diesen krassen Geschmack.
Mhm. Okay, aber als Menschen ja anscheinend auch, weil die wird ja gegessen von Menschen.
Ja, vielleicht können wir den Ruf der Durian retten. Ne? Klar, roh ist es wohl den meisten zu krass. Nicht umsonst sind frische Durian in vielen geschlossenen Gebäuden in Südasien verboten sogar. Aber verarbeitet kann man das durchaus irgendwie lecker machen. Mhm. Es hilft Hitze und es hilft Kälte.
Aha.
Und deshalb, Thilo, habe ich dir was Hübsches mitgebracht.
Was hast
Durian
du da?
Pancakes und Durian Eis.
Gut.
Also Pancakes warm gemacht.
Ja,
ne?
Geh mal rüber.
Und zack, warte, ich mach dir ein schönes Kügelchen da drauf.
Also machst du zusammen quasi.
Ja, komm, guck mal, ein Pancake und darüber schön Eis.
Ja, wer hier nachher ins Studio reinkommt, der tut mir so leid. Okay, ich probiere es jetzt gleich, komplett große Abfahrt.
Ja. Ich finde, das ist weniger krass als bei der frischen.
Ja, finde ich auch. Ne? Also das riecht jetzt auch gar nicht so mülleimermäßig.
Ganz weg geht's natürlich nicht, aber das ist ja auch Teil des Geschmackserlebnisses.
Gut. Die hast du halt anbrennen lassen, die Pfannkuchen.
Ja, tut mir leid.
Aber
musste schnell gehen.
Das finde ich jetzt voll okay.
Wenn du da jetzt weitermachen würdest, es gibt auch sowas wie einen Gewöhnungseffekt, ne? Genau wie beim Stinkekäse. Also ein Epoisse-Fan mag halt das, ne? Und ein Durian-Fan auch. Es kann sein, dass du nach dem 5. Mal diesen Geschmack eher angenehm findest als störend. Finde ich sehr faszinierend. Stinkeessen ist auf der ganzen Welt irgendwie beliebt. Also muss er schon Gründe haben.
Also das ist quasi der Hintergrund, den wir euch liefern zu diesem Alarm im Einkaufszentrum, wo eine Durianfrucht quasi alle auf die Matte gerufen hat, weil sie so stinkt. Wir haben jetzt einiges verköstigt und das Fazit ist, der Pfannkuchen mit dem Durian-Eis, der ist dann durchaus auch erträglich. Lieben Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.